Vielen Dank für diese sehr wertvollen und inhaltsstarken Lieder. Ich glaube, gerade wenn wir über Heiligung nachdenken oder über ein heiliges Leben und auf unser persönliches Leben dann schauen, dann stellen wir fest, wie häufig wir versagen. Mir geht es zumindest so. Und wie wunderbar ist diese Wahrheit, dass Christus uns festhält, dass wir in ihm einen Gott haben, der uns immer wieder in seiner Gnade begegnet. Aber das soll uns nicht ermutigen, in der Sünde zu bleiben, sondern dass seine Gnade, seine Wahrheiten, sein Wort uns ermutigt, noch mehr heilig zu leben, so wie er heilig ist. Wir leben in einer ziemlich unmoralischen Zeit. Es gibt ganz unterschiedliche kreative Formen der Sünde. Sünde wird zur Normalität und wird abgeschwächt und gewinnt immer mehr fortschreitend an Raum und Intensität. Der Anspruch Gottes, den er gesetzt hat, der wird runtergeschraubt auf eine Ebene, wie wir Menschen Werte und Moral verstehen. Das große Problem der heutigen Zeit ist, dass der Mensch ins Zentrum gerückt wird und Gott beiseite gestellt wird. Das ist die Dramatik der heutigen Gesellschaft. Das Empfinden des Menschen steht sozusagen im Zentrum, im Mittelpunkt, und Gott und seine Maßstäbe müssen sich den Gefühlen und den Werten des Menschen anpassen. Und für uns ist ganz klar, als Kinder Gottes, dass Gott seine Ansprüche niemals herunterschrauben wird. Gott ist immer der gleiche geblieben. Gestern, heute und in alle Ewigkeit wird sich nichts ändern. Er ist zu 100% konstant. Seine Vorgaben, seine Gesetze, seine Gebote, sie gelten für alle Zeit und passen sich nicht den Entwicklungsstufen des Menschen an. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich denke, dass die Unmoral, die in der Welt vorhanden ist, auch immer wieder Einzug gewinnt in unserem persönlichen Leben und wir auch die Gebote Gottes abschwächen als Kinder Gottes und sogar auch innerhalb der Gemeinde. Das, was es außerhalb der Gemeinde gibt, in der Welt, das gibt es leider auch innerhalb der Gemeinde. Und wenn wir ehrlich sind und Hand aufs Herz legen, auch sehr häufig in unserem persönlichen Leben. Es fehlt in der Welt an Gottesfurcht. Und leider müssen wir auch uns eingestehen, auch bei uns Christen fehlt es an Ehrfurcht vor Gott. Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Er ist absolut erhaben. Und Sünde scheint nicht mehr das Kampfgebiet zu sein, sondern man schließt Kompromisse und ist bereit, Sünde nachzugehen, aufzugeben, nicht mehr zu kämpfen. Und ich denke so an die erste Gemeinde, als sie ins Leben gerufen worden sind, in Apostelgeschichte 2, wo die Menschen Buße getan haben, getauft wurden, der Gemeinde hinzugefügt worden sind. Dann heißt es direkt am Anfang in der Apostelgeschichte, dass sie ihr Hab und Gut brachten zu den Aposteln und es wurde aufgeteilt, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Und wir lesen davon von Hananias und Sapphira und sehr wahrscheinlich würden wir heutzutage ganz anders und viel barmherziger und gnädiger mit ihnen umgehen. Sie haben ihr Grundstück verkauft und gingen zu den Aposteln und haben gesagt, das ist das ganze Geld, was wir erworben haben für unser Grundstück. Und dabei haben sie etwas für sich behalten. Sie waren nicht aufrichtig. Und was passiert ist, auf der Stelle sterben sie. Ja, sie gehen wieder raus und sind tot. Und das macht vielleicht so ein bisschen die Dramatik deutlich, wo wir vielleicht sagen würden, ja Moment, man könnte ja erstmal ermahnen, vielleicht ein bisschen unterstützen, nachgehen und helfen zur Korrektur. Aber nein, pam, die sterben sofort. Warum? Warum sofort dramatisch und absolut konsequent gegenüber der Sünde? Das ist eine berechtigte Frage. Und ich denke, dass Gott ganz zu Beginn der Gemeinde deutlich macht, ist, der Anspruch ist geblieben. Gott ist immer noch heilig. Er ist zu 100% gerecht. Und Sünde, damit schließt er keine Kompromisse. Es gibt keinen Schatten noch Wechsel in seinem Wesen. Und wir sehen in der ersten Gemeinde die Auswirkungen in der Apostelgeschichte 5, Vers 11. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, ich sehne mich danach in meinem Leben, dass diese große Furcht mich wieder neu packt. Und auch uns als Gemeinde. Dass wir in dieser finsteren Welt dafür bekannt sind, dass wir Gott fürchten. Mehr als alles andere in der Welt, dass wir ihn lieben und seinen Namen hochhalten. Und ihr Lieben, in besonderer Weise zeigt sich das in der Heiligung, in einem heiligen Lebensstil. Wenn jemand von uns behauptet, dass er in Christus ist, dann gilt dieser Vers 1. Johannes 2,6. Wer sagt, dass er in ihm, in Christus bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das bedeutet, wenn wir Kinder Gottes sind, zeigt sich das automatisch in einem heiligen Lebenswandel, wo Christus immer mehr Raum und Gestalt in unserem Leben gewinnt. Deshalb lasst uns mal Hand aufs Herz legen und uns die Frage stellen, strebe ich, strebst du, strebe ich nach einem heiligen Lebensstil? Hat das überhaupt noch Bedeutung in meinem Leben? Wenn ich am Montagmorgen aufwache, ist es mein Ziel, Gott zu gefallen? Oder schaue ich einfach auf eine volle Woche mit vielen Terminen und lebe einfach in den Tag hinein, ohne mir bewusst zu machen, für wen ich eigentlich leben sollte? Und ich hoffe, dass dieser Bibeltext uns heute nochmal neu anrührt und uns ermutigt zu einem heiligen Leben. Warum ist es überhaupt notwendig? Wieso ist es von so hoher Wichtigkeit, Gott zu gefallen und nach Heiligung zu streben? Es ist deshalb so entscheidend, weil es Gottes Wille ist. Gott will, dass du und ich heilig leben. Lasst uns zunächst die ersten drei Verse aus 1. Thessalonicher 4 lesen. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Ansonsten dürft ihr gerne hier vorne mitverfolgen. Gottes Wille ist meine Heiligung. Gott möchte, dass du Schritt für Schritt verändert wirst, und zwar seinem Sohn gemäß. Hier heißt es in den Versen 1 bis 3, 1. Thessalonicher 4, übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt, denn ihr wisst, welche Weisung wir euch gegenüber haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Paulus schreibt diesen Brief an die Gläubigen in Thessalonich, getrieben vom Heiligen Geist, und zeigt ihnen hier auf, was Gott von den Gläubigen will. Und zwar ist das die Heiligung, ein geheiligtes Leben. Gott hat den Anspruch, es ist sein Wille, weil es in seinem Wesen eingebettet ist. Gott selbst ist zu 100% heilig. Und in diesem Moment wird im Himmel Gott angebetet und die Wesen bedecken sich und rufen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig. Es entspricht seinem Wesen, die Heiligung von uns Menschen. Und vielleicht stellst du dir auch immer wieder mal die Frage, ja, was heißt eigentlich heilig ganz konkret? Was ist überhaupt Heiligung? Jeder von uns hat so eine gewisse Vorstellung über diesen Begriff oder diese Begrifflichkeit. Was heißt das ganz konkret? Heiligung bedeutet, verändert zu werden, und zwar nach dem Vorbild von Jesus. Kurz und knapp ausgedrückt ist es der Veränderungsprozess, Jesus dem Vorbild immer mehr gleich zu werden. Seinem Wesen, seiner Gestalt, seinen Taten, seinen Motiven, seinen Emotionen, letztendlich alles, was ihn ausmacht, sollte mich auch ausmachen. Es gibt so viele Menschen, die immer wieder fragen, was ist eigentlich Gottes Wille für mein Leben? Und was wir meinen ist, die Entscheidungen, die uns bevorstehen. Ja, welchen Ehepartner soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich wählen? Welches Auto soll ich mir kaufen? Wenn wir uns überhaupt die Frage stellen, was will Gott von mir? Und wir sehen an dieser Aussage hier, was Gott zuallererst will, ist nicht, dass wir Entscheidungen weise treffen, sondern dass wir uns in unserem Wesen verändern lassen, dass wir heiliger werden, dass wir durch die Erkenntnis Gottes über die Größe Gottes staunen und dass uns das immer mehr fasziniert und begeistert und wir seinem Wesen ähneln. Das ermutigt uns, konkret auch Schritte zu gehen und im Glauben Entscheidungen zu treffen, die gottgemäß sind, weil Gott unser Ziel ist. Dann werden wir wissen, welchen Ehepartner wir heiraten sollen, weil wir das Wort Gottes kennen, weil wir das Wesen Gottes kennen und wissen, was entscheidend ist in Gottes Augen. Ihr Lieben, Gott will die Heiligkeit von uns Menschen deshalb, weil er zu 100% heilig ist. Es spiegelt seinen Charakter wider. Und deshalb will er auch für seine Kinder, die Teil seiner Familie sind, dass sie ihn als Vater, als Gott, als Herrn, als Erlöser, als Erretter immer mehr ähneln. In 1. Petrus 1, Vers 15 heißt es, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr in eurem halben Wandel heilig sein. Natürlich nicht. Hier steht in eurem ganzen Wandel und das ist ein enormer Anspruch. Wir sollen im ganzen Wandel heilig sein und wenn ich ehrlich bin, falle ich da durch. Und daran sehen wir, dass Heiligung und Heiligsein in Gottes Augen ein Prozess ist, ein Wachstumsprozess, wie Paulus das auch in den Versen beschreibt in unserem Text, ja, dass die Thessalonicher darin wandeln und er ermutigt sie, noch mehr darin fortzuschreiten, darin zu wachsen, immer mehr zuzunehmen in der Heiligung für den Herrn. Jetzt mag vielleicht der ein oder andere einwenden, ja, aber als Kinder Gottes, wenn wir Jesus angenommen, sind wir ja doch geheiligt. Wieso sollen wir uns noch anstrengen und noch heiliger werden? Also wir können ja nicht, wenn wir schon heilig sind, noch heiliger werden. Und ich glaube, hier braucht es eine Unterscheidung in der Begrifflichkeit Rechtfertigung und Heiligung. Gotteskindschaft und Heiligung. Und ich habe euch hier einfach mal ein Schaubild mitgebracht. Ab dem Zeitpunkt der Bekehrung, wenn wir Jesus Christus annehmen, im Glauben, unsere Sünden bekennen, unser Vertrauen setzen auf den stellvertretenden Tod von Jesus, in diesem Moment geschieht der richterliche Akt, du bist zu 100% gerecht gesprochen, durch die Gerechtigkeit Gottes. Das ist der Stand. Ab diesem Zeitpunkt, wo wir Jesus Christus annehmen, Johannes 1, Vers 12, erklärt er uns zu seinen Kindern. Ja, das ist die Gotteskindschaft. Das ist besiegelt, das passiert in einem Moment und ist felsenfest durch die echte Wiedergeburt. Sozusagen ist das das Fundament unseres Glaubens. Was danach passiert, das nennen wir Heiligung. Das wird aufgebaut auf dieser Grundlage. Heiligung ist die Auswirkung der Gotteskindschaft. Deswegen kann Gott hier auch durch Paulus die Thessalonicher ermutigen, wachst in der Heiligung. Lasst das sein und tut das Richtige, weil diese Veränderung in ihrem Herzen passiert ist. Sie wurden von Gott für gerecht erklärt, haben die Gotteskindschaft empfangen und dürfen dann in Heiligung leben. Das häufige Problem, leider auch bei uns Gläubigen, ist, dass wir das Ganze umdrehen. Wir denken, Heiligung ist das, was uns eine Sicherheit gibt, für unsere Rechtfertigung und für unsere Gotteskindschaft. Viele von uns meinen, durch ein äußeres Erscheinungsbild macht mich das gerecht vor Gott. Durch meinen Lebenswandel, wenn ich Dinge nicht tue, bin ich ein guter Mensch und das rechtfertigt mich und macht mich zu einem Gotteskind. Aber ihr Lieben, diese Gleichung geht nicht auf. Weil wenn Gott nicht sein Werk in uns getan hat, durch das Evangelium, ist Heiligung unmöglich. Ich glaube, diese Wahrheit ist sehr, sehr zentral für uns als Kinder Gottes. Wir dürfen das Feld nicht umdrehen, dürfen nicht unsere Maßstäbe ansetzen und sagen, das macht mich gerecht, das macht mich heilig oder macht mich zu einem Kind Gottes. Es ist genau andersrum. Gott verändert unser Herz. Er hat unser steinernes Herz fleischern gemacht, damit es Schritt für Schritt seinem Wesen nach verändert werden kann. Vielleicht fragst du dich, wie genau passiert das? Wie geht Gott da vor? Wie genau kann ich denn in Heiligung wachsen? Und das finden wir hier bei uns im Text. Schaut mal in Vers 1, da heißt es, übrigens nun Brüder, da schreibt Paulus an die Gläubigen, ja, als wenn er ein ganz neues Thema hier beginnt, aber auf der Grundlage des Evangeliums, was die Thessalonicher angenommen haben, heißt es hier in unserem Text, ja, übrigens nun Brüder, bitten und ermahnen wir euch, in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Das heißt, sie haben Anweisungen bekommen. Andere Übersetzungen sagen hier, wie ihr auch Gebote erhalten habt von uns. Und das gibt uns die Grundlage zu verstehen, was genau ist mit dieser Heiligung gemeint oder wie genau können wir in Heiligung wachsen. Wir können wachsen dadurch, indem wir immer mehr Gott erkennen in seinem Wort. Keiner von uns weiß, wie man richtig lebt, wenn Gott sich nicht offenbart hätte in seinem Wort. Und es braucht die Anweisung aus dem Wort Gottes. Darin ist sein Wille für uns offenbar geworden. Und sein Gebot, sein Gesetz, seine Anweisungen, das gibt uns die Grundlage für ein heiliges Leben. Und ihr Lieben, genau dafür betet Jesus. In Johannes 17, Vers 17 heißt es, dass Jesus dort betet, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heiligung geschieht durch das Wort Gottes, durch Gottes Gebot. Und ich will das vielleicht so formulieren. Vor unserer Bekehrung, bevor wir Jesus Christus im Glauben angenommen haben, brauchten wir das Gesetz Gottes, Gottes Offenbarung, um überführt zu werden, dass wir Sünder sind. Ja. Das Gesetz musste uns zeigen, wie abgrundtief verdorben wir Menschen sind, um uns zu Christus zu führen und an seinen stellvertretenden Tod am Kreuz auf Golgatha zu glauben. Und wenn wir das angenommen haben, ab dem Zeitpunkt unserer Rechtfertigung und Gotteskindschaft, ist das Gesetz weiterhin notwendig, um uns immer mehr Christus ähnlicher zu machen. Das Gesetz hat seine Kraft nicht verloren. Und das ist häufig der Trugschluss von Kindern Gottes, von Gläubigen, dass sie nach der Bekehrung das Gesetz beiseite tun, das Gebot Gottes aufheben und sagen, na ja, Christus hat ja alles getan, ich muss nichts mehr tun, ich muss mich nur verlassen auf seine Gnade. Klingt ganz gut, grundsätzlich richtig, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, Gott will auch, dass du nach seinen Geboten lebst, denn darin wird deutlich, dass du wirklich gerettet bist, dass du Kind Gottes bist, dass du in Heiligung wächst und verändert wirst in deinem Wesen. Ich habe hier euch diese beiden Verse mal mitgebracht. In Römer 3, Vers 20 heißt es, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerecht werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das war vor der Bekehrung. Wir mussten überführt werden aufgrund unserer Sündhaftigkeit. Und dann heißt es in Johannes 14, Vers 21 beispielhaft, wo Jesus sagt, wer meine Gebote hält, ich gehe nochmal zurück, ja, wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Merken wir das? Ja. Die Gebote sind nicht aufgehoben. Wir werden ermutigt, Gottes Geboten weiter Glauben zu schenken. Und das ist ja das große Problem unserer Menschheit, dass man Gottes Gebote beiseite gestellt hat und meint, dass man es besser weiß als er. Und Gott offenbart sein Wesen in den Geboten. Darin zeigt er, wie sehr er uns liebt, wie sehr er sich wünscht, dass wir in unseren Beziehungen ihn widerspiegeln, wie sehr er sich wünscht, dass wir in unserem Wesen verändert werden, in unserem Denken verändert werden, damit wir ein Leben führen, wo Menschen erkennen können, dass er in uns wohnt. Und all die Gebote, die Gott uns gegeben hat, die ganzen Aspekte in seinem Wort sollen uns genau dahingehend ermutigen. Und wer Gott liebt, für wen Gott das Wichtigste im Herzen ist, das ist derjenige, der seine Gebote hält. Wir kennen ja diesen sehr bekannten Vers aus Epheser 2,10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und viele von uns haben da vielleicht so eine dubiose Vorstellung. Ja, Gott hat Werke vorbereitet, aber welche sind das denn? Muss ich mal gucken, was er vorbereitet hat und dass ich darin wandle. Und man wartet auf irgendein besonderes Zeichen oder irgendeine besondere Führung und Fügung. Aber ihr Lieben, die Werke, die er vorbereitet hat, die sind geschrieben. Johannes 13, wo er die Füße gewaschen hat. Er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Tut es ebenso. Sein Wesen ist uns offenbart worden. Wie Gott denkt, wie er lebt, was ihm wichtig ist, welche Charaktermerkmale notwendig sind für ein Kind Gottes, das ist uns gegeben. Er hat die Werke schon vorbereitet und unsere Aufgabe ist es, ihm zu folgen und es ihm nachzumachen. Und dabei hilft uns das Wort Gottes. darf ich dich fragen, hast du diese Liebe zum Wort Gottes? Wann hast du das letzte Mal dich so richtig gebadet in den Wahrheiten der Schrift? Weil Heiligung davon abhängig ist. Je mehr du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst und Gott erkennst, umso mehr wird sich das widerspiegeln in deinem heiligen Lebenswandel. Ohne Wort Gottes in deinem Leben keine Heiligung. Paulus schreibt in Römer 7, Vers 12, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Also Paulus sagt, mich freut das, innerlich mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ich habe Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Und es wurde sichtbar in seinem ganz praktischen Leben. Ihr Lieben, wenn man das so hört und darüber nachdenkt, dann kann man vielleicht ein Stück weit auch verzweifeln an seinem eigenen Leben. Ich merke, dass ich immer wieder scheitere. Und was Paulus hier in unserem Text sagt, ist, dass es Gottes Wille ist, unsere Heiligung, und er nennt hier ein Beispiel, was ein großes Problem war in der Gemeinde in Thessalonich, nämlich, sie sollten sich von der Unzucht fernhalten. In Thessalonich gab es immer wieder Prostitution, sexuelle Lebensweisen, die außerhalb der Ehe liefen, Lebensformen, Missbrauch, Homosexualität, Selbstbefriedigung, all diese Themen, die wir auch heutzutage in unserer Welt vorfinden. Und er geht ganz präzise dagegen vor und er sagt, haltet euch davon fern. Er motiviert sie zur Reinheit. Sie hatten auch andere Probleme. Zum Beispiel haben manche aufgehört zu arbeiten, weil sie dachten, Jesus wird bald wiederkommen, es lohnt sich nicht mehr, seine Kraft und seine Mühe zu investieren, und sie waren faul. Und er motiviert sie zur Arbeit. Aber was auch ein Problem war hier, war, dass sie sexuelle Praktiken ausgeführt haben, außerhalb des Rahmens der Ehe, den Gott festgelegt hat. Und er spricht hier die Menschen an. Ihr Lieben, das ist auch so wichtig für uns zu verstehen. Gottes Wille, die Heiligung, bezieht sich auf alle Lebensbereiche unseres Lebens. In besonderer Weise ist die Herausforderung gerade auf dem sexuellen Gebiet, weil das eine enorme Konsequenz hat, wenn man da scheitert. Wir leben in einer verdorbenen Welt, wo Freizügigkeit, Nacktheit, sexy sein, Affären, mit jemandem intim werden, fast schon zur Tagesordnung gehört. Und es heißt hier ausdrücklich, halte dich davon fern und lebe für Gott. Tu das nicht und tu stattdessen das Richtige. Wie ist es um deine Reinheit auf diesem Gebiet bestellt? Leider gibt es immer wieder auch die Aussagen, die Herausforderung, dass auch Kinder Gottes auf diesem Gebiet fallen. Und die große Frage ist, gehen wir dann ins Licht, bekennen wir das und werden frei davon, oder verheimlichen wir es, festigen es und halten daran fest? Diese Unmoral hier in diesem Text ist nur beispielhaft für verschiedene Lebensbereiche. Und wir sehen hier als Skizze mal so eine Lebenspizza. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, Stücke, Pizzastücke in unserem Leben. Da gibt es die Arbeit, da gibt es die Freizeit, da gibt es das Hobby, da gibt es die Familie, da gibt es die Ehe. Und so könnte man ganz viel hier aufzählen. Ja? Zeit mit Medien und so weiter. Das, was in unserem Herzen vorhanden ist, das wird in allen Bereichen spürbar werden. In den manchen Bereichen stärkere Auswirkungen, in anderen Bereichen etwas weniger. Aber was die Bibel klar macht, ist, das, was wir im Herzen grundlegend haben, was uns beherrscht und bestimmt, das wird sichtbar werden in unserer Lebensform. Und Gott möchte in Jesus Christus durch seinen Geist diesen Platz haben. Er möchte in allen Bereichen unseres Lebens erkennbar sein. Und zwar bestmöglichst zu 100% in der Auswirkung. Wir wissen, dass wir das hier auf der Erde nicht erreichen werden, aber dass Gott uns dahin prägt und verändert. Gott will in alle Bereiche unseres Lebens. Deshalb möchte ich uns alle ermutigen, uns zu hinterfragen, wo strebe ich nach Heiligung und wo halte ich vielleicht an Sünde fest, die mich versklavt, die mich beherrscht und in unterschiedlichen Lebensbereichen immer wieder durchsickert und durchkommt und offenbar wird. Vielleicht ist es die Wut, der Zorn, die Lästerung, die Lüge, die Geldliebe, das Ansehen, die Handy- oder Bildschirmzeit durch die Medien. Vielleicht ist es die Kaufsucht auf unterschiedlichen Plattformen. Vielleicht sind es Rauschmittel, Drogen oder Alkohol. Was es auch immer ist, lass dich heute ermutigen, damit ans Licht zu kommen und Gottes Willen in deinem Leben zu erkennen und anzuwenden, damit er dich reinigt und dich immer mehr heilig macht. Und all diese verdorbenen Dinge, und da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr, die man aufzählen könnte, offenbaren eigentlich den Feind, den wir in uns tragen, durch die sündige Begierde, der sich gegen die Heiligung auflehnt. Und das beschreibt Paulus im nächsten Abschnitt unseres Textes. Der Feind der Heiligung ist meine sündige Begierde. Da heißt es weiter, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch sein Bruder in der Sache übervorteilt. Weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. In diesen Versen beschreibt Paulus das Problem, dass wir durch unsere sündige Begierde immer wieder scheitern. Und ihr Lieben, ich will euch eine Wahrheit weitergeben, die ist absolut ernüchternd. Mit unserer Bekehrung ist die sündige Begierde, die sündige Wurzel in uns nicht gestorben. Ja, unser alter Mensch ist mit Christus begraben. Sünde hat nicht mehr die Herrschaft in unserem Leben. Aber die Neigung zu sündigen, hier auf der Erde, das ist geblieben in uns. Und das ist der tägliche Kampf, den wir führen. Die Belastung unseres Lebens. Das, was ich tun sollte, tue ich nicht. Und was ich nicht tun sollte, das tue ich. Das ist ein Riesendilemma. Und Paulus ruft es aus und sagt, wer will mich erlösen von diesem Leib? Das ist die Anspannung, die wir haben, der Krieg, der sich in uns abspielt. Ihr Lieben, diese Wahrheit ist vielen von uns vielleicht gar nicht so bewusst. Gott möchte, dass wir genau das erkennen und unsere sündigen Neigungen immer mehr wegtun, uns fernhalten, auf ihn legen und durch seine Kraft motiviert auch das tun, was ihm gefällt. Und ich möchte das ein wenig runterbrechen und konkret machen mit einer Bibelstelle aus Galater 5, wo uns deutlich wird, dass wenn eine Kamera auf unser Leben ausgerichtet wäre, 24/7, ja, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, das ganze Jahr über, unser ganzes Leben, und es würde abgespielt werden, dann könnte man anhand unserer Taten feststellen, 2 Motive. Entweder Begierde aus dem Fleischleben, sündige Neigung, oder Leben aus dem Geist Gottes. Und diese 2 Ursprünge, die sind Bewertungsgrundlage für alle unsere Taten. Es gibt keine Alternative. Schaut mal, in Galater 5, Vers 17 steht, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Und jetzt kommt der Satz. Damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Du kannst gar nicht tun, was du willst. Du wirst entweder motiviert vom Fleisch oder vom Geist. Es gibt keine Alternative. Und wenn man anhand von dieser Bewertungsgrundlage, Begierde des Fleisches und Geist Gottes, mal die letzte Woche beurteilt, dann fallen die Taten in einer dieser Kategorien. Und ich glaube, dass das deshalb so ernüchternd ist, weil offenbar wird, es gibt doch so viel, wovon ich genau weiß, dass Gott es nicht will, und ich halte trotzdem daran fest. Unser Problem ist häufig nicht, dass wir manche Stellen aus der Bibel nicht hundertprozentig verstehen. Wir haben Mühe mit den Stellen, die wir verstehen. Gott weist uns auf Dinge hin und wir sind extrem geduldig mit unserer Sünde. Das ist unser Problem. Und ich spreche da aus meinem eigenen Herzen. Lass uns mal schauen, wie Paulus hier weiter argumentiert im Galaterbrief. Und ich möchte das anhand von einer Skizze darstellen. Die sündige Begierde in uns ist der Motor für die sündigen Taten. Und Paulus schreibt das hier weiter in Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Und jetzt zählt er einige auf. Und das ist keine vollständige Liste, aber beispielhaft. Und er sagt, offenbar sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei oder Okkultismus, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Ja, und die Riesenkette an Liste, die man hier weiter fortführen könnte. Und dann kommt etwas ganz Entscheidendes. Da heißt es weiter, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und wir haben oft als Menschen die Intention, die Schärfe aus diesen Versen rauszunehmen. Ja, so nach dem, naja, Gott ist ja auch gnädig, dann vergibt er das und dann bin ich ja doch im Reich Gottes. Aber was hier gemeint ist, ist, dass wenn jemand bewusst in der Sünde verharrt und in den Werken des Fleisches durch die Begierde, dann wird das sichtbar in diesen Taten. Und wenn du feststellst, einige dieser sündigen Dinge sind sichtbar in deinem Leben, dann soll dich das ermutigen, auf die Wurzel, auf den Ursprung zu kommen, wo das Fleisch dich dominiert. Und genau da brauchst du Veränderung. Und ich. Und ihr Lieben, diese Wahrheiten sind deshalb so konsequent, weil sie uns überführen. Und ich spreche da ganz aus meinem Leben. Ich erkenne immer wieder, dass ich manchmal ungeduldig bin im Umgang mit meinen Kindern, manchmal auch im Umgang in der Gemeinde. Und ich schäme mich dafür. Ich will das nicht. Manchmal merke ich, dass Gott mich motivieren will, Dinge zu tun und aktiv zu sein, aber mein Fleisch zieht mich auf das Sofa, dass ich das Handy in die Hand nehme und meine Zeit mit Nachrichten, Sportnachrichten, was auch immer vergeude. Das sind ganz praktische Sachen. Und vielleicht ist es dran, konsequent manche Sachen vom Handy wegzutun, sich nochmal bewusst darauf auszurichten und sagen, Herr, fülle mich mit deinen Wahrheiten, mit deinem Wesen, dass ich entsprechend lebe. Hier ist eine große Gefahr. Wenn wir Menschen hören, dass wir Veränderung brauchen, dann werden wir schnell aktiv. Sagen schlechte Taten weg, das Schmutzige aus dem Leben wegräumen, schnell das Gute tun. Und häufig stützen wir uns dann auf die Taten und sagen, die machen mich gerecht. Aber ihr Lieben, das soll nicht unser Motor sein. Unser Motor, und das ist das, was Paulus als Grundlage bei den Thessalonichern gelegt hat, ist das Evangelium. Weil wir Jesus lieben. Weil er Dinge in unserem Leben offenbart. Und uns verändern möchte, seinem Wesen, seiner Gestalt nach, soll nicht die Sicherheit unserer Taten und wie wir unser Leben bewerten, uns Klarheit vermitteln, dass wir ewig leben werden, sondern dass das Blut Christi ausreicht. Und weil es ausreicht, möchte ich heilig für ihn leben. Schaut mal, diese Wahrheit, dass diese Menschen, die festhalten an der Sünde, das Reich Gottes nicht erben werden, könnte man mit dieser Parallelstelle aus Hebräer 12, 14 nochmal bekräftigen. Da heißt es, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, jetzt kommt's, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn bei einem Kind Gottes kein heiliger Lebenswandel, keine Entwicklung zu sehen ist, ist ein großes Fragezeichen zu setzen, ob er überhaupt bekehrt ist. Ohne Heiligung wird man den Herrn nicht sehen. Vielleicht denkt der eine oder andere an den Schächer am Kreuz, der da bei Jesus hing. Ja, und er hat ja keine heiligen Taten hervorgebracht. Ja, und vielleicht neigen wir manchmal auch dazu zu sagen, ja, mir reicht es einfach nur, gerettet zu sein. Aber ihr Lieben, wenn man gerettet ist, will man, möchte man Jesus immer mehr gefallen. Und diese Seite möchte ich auch nochmal betonen aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist das Wesen der Heiligung. Darin zeigt sich das in erster Linie in unserem inneren Menschen. Es beginnt innen und zeigt sich dann außen. Es ist nicht nur einfach eine Änderung auf der Verhaltensebene, sondern es ist eine Änderung in unserem Denken. dass Gott immer mehr Raum gewinnt in uns, dass der Geist Gottes Platz gewinnt in uns durch das Wort Gottes. Wir haben hier in unserem Text noch die Aussage, Vers 4, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen weiß. Vielleicht hat sich der ein oder andere von euch gefragt, was ist eigentlich damit gemeint mit diesem heiligen Gefäß? Ja, hier gibt es unterschiedliche Auslegungsvarianten, aber ich plädiere dazu, dass damit gemeint ist die Ehefrau des Mannes. Ja, in 1. Petrus 3 ist auch der gleiche Begriff nochmal erwähnt, im Vers 7. Da geht es darum, um das weibliche Gefäß, ja, was man in Ehren halten soll, ja, dass ein Ehemann ordnungsgemäß mit seiner Frau umgeht, denn wenn er das nicht tut, werden seine Gebete nicht erhört. Ja. Und ich bin der Überzeugung, dass damit gemeint ist, dass jeder, der verheiratet ist, seinen Ehepartner in Ehren hält. Hier im Speziellen geht es um die Frau. Also der Mann soll seine Frau in Heiligung und Ehrbarkeit vorstehen oder zu gewinnen wissen. Ja, das heißt, der Mann muss an sich arbeiten, immer heiliger werden in Christus und diesen Weg von Christus ausgehend für seinen Ehepartner, für seine Ehefrau anwenden. Das kann man natürlich auch umdrehen von der Frau zum Mann. Und da merken wir, wie konkret das wird, wenn man das eine lassen soll, soll man auf der anderen Seite das andere auch tun. Ja? Richtig leben vor Gott. Und es beginnt natürlich damit, dass wir verstehen, wer Gott ist. Denn in Vers 5 sehen wir hier, nicht in Leidenschaft der Begierde, was wir uns gerade angeschaut haben, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Kinder Gottes kennen Gott. Und sie sollten wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das motiviert sie wiederum, für Christus zu leben, für Gott zu leben. Es beginnt alles mit der Gotteserkenntnis. Heiligung nur für sich macht keinen Sinn, das macht müde, das frustriert. Aber mit der Erkenntnis Gottes, mit dem Motor des Heiligen Geistes, führt es uns in der Veränderung immer mehr zu Christus. Und in Vers 6 sehen wir dann, dass er sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Ja, was ist mit diesem Vers gemeint? Der sich keine Übergriffe erlaubt, noch seinen Bruder in der Sache übervorteilt. Wir sehen hier, dass in diesem Vers schon von dieser Sache die Rede ist. Ja? Und das gibt uns Indizien, dass es immer noch das gleiche Thema ist. In der gleichen Sache. Ja? Und dieses Wort übervorteilt ist kein positives Wort im Sinne von, du suchst das Positive für deinen Bruder oder für deine Schwester, sondern im Griechischen hat das den Ausdruck ausbeuten. Ja? Das heißt, wenn ich einen Übergriff mache und meinen Bruder ausbeute, in der gleichen Sache ist damit gemeint, dass ich seine Frau ausspanne, mit der er verheiratet ist, und sie nehme und mit ihr Sex habe. Das ist damit gemeint. Und scheinbar gab es das bei den Gläubigen in Thessalonich. Dass innerhalb der Gemeinde unter den Geschwistern Ehebruch vorhanden war. Und ihr Lieben, Paulus sagt hier, Gott richtet das. Gott ist Rächer. Du wirst zur Verantwortung gezogen für diese Dinge. Und er ermutigt sie, lebt in Heiligung, offenbart diese Sünde, bringt es vors Kreuz, tut Buße und lebt für Christus. Lasst euch in eurem Wesen verändern. Und ihr Lieben, gerade Buße ist hier so entscheidend, ja, weil wir das auch immer wieder feststellen, dass Menschen gerne kommen und Dinge bekennen, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen. Sie fürchten die drohende Konsequenz aus ihrem Versagen, vielleicht des Ehebruchs oder andere Dinge. Aber ihr Lieben, es gibt einen großen Unterschied in der Buße. Wenn wir die Buße von Saul oder vom Pharao betrachten, sie haben anerkannt, dass sie gesündigt haben, aber es war keine aufrichtige Buße. Saul sagt, ja, ich habe gesündigt, aber, zu Samuel sagt er es, aber ehr mich vor dem Volk. Das Volk soll nicht schlecht von mir denken. Die Buße bei David war ganz anders. Davids Buße war, Gott, vor dir habe ich gesündigt. Und er geht zu den Sängern im Tempel und sagt, dieses Lied, was ich geschrieben habe über mein Versagen, sollt ihr im nächsten Gottesdienst singen, dass alle das hören. Er bringt das ans Licht. Das ist der große Unterschied bei Buße. Nicht einfach nur geheim halten, das Gesicht bewahren, sondern demütig zu Gott kommen Sünde bekennen und frei werden. Und das ist so hoffnungsvoll. Und ihr Lieben, das motiviert zur Heiligung. Das motiviert, verändert zu werden, Schritt für Schritt. An einer anderen Stelle im Psalm 119, 11 sagt David: Dein Wort habe ich in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gott verändert Schritt für Schritt. Und Paulus wusste, dass es manche Gläubige geben wird, die sagen werden: Nee, das ist mir zu anstrengend. Das mit der Heiligung, das ist mir zu intensiv. Das ist ein zu großer Kampf. Und er sagt zu ihnen: Ja, wenn du Heiligung verwirfst, wenn du Heiligung missachtest, ist es Gott verwerfen. Es ist sehr radikal. Schaut mal, in dem Text heißt es hier weiter, Verse 7 und 8, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Das ist super konsequent, super radikal. Heiligung zu verachten, ist Gott verwerfen. Gott beruft uns nicht zur Unreinheit, heißt es hier, sondern in Heiligung. Gott möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Vielleicht kennt ihr das auch manchmal bei Geburtstagen. Ja, man schreibt so eine Karte und man genießt vielleicht so die Zeit, wenn man mit jemandem unterwegs ist, Gespräche führt. Und dann kommt so am Ende dieser Satz: Und bleib so, wie du bist. Ja, das ist eine völlig unbiblische Aussage. Ja. Gott würde das niemals über dein und mein Leben ausrufen. Gott will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern er will uns ermutigen, immer mehr in Heiligung zu wachsen, immer mehr verändert zu werden. Und das zu missachten, ist Gott verwerfen. Gott möchte Schritt für Schritt in unserem Leben wirken, dass wir von der Sünde fliehen, Dinge lassen in seiner Kraft, aus der Erkenntnis Gottes, wegen der Begeisterung am Evangelium und stattdessen die Dinge tun, die Gott gefallen. J.C. Ryle schreibt in seinem Buch Seid heilig folgendes, ein Zitat: Es ist die größte Not eines heiligen Menschen, dass er einen todverfallenen Leib mit sich herumträgt, dass ihm oft, wenn er das Gute tun möchte, das Böse anhängt, dass der alte Mensch ihn bei jeder Bewegung behindert und ihn sozusagen bei jedem Schritt versucht zurückzuziehen. Doch es ist die Exzellenz eines heiligen Menschen, dass er mit dieser innewohnenden Sünde keinen Frieden schließt, wie es andere tun. Er hasst sie, er trauert über sie und er sehnt sich danach, von ihr frei zu werden. Genau das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der heilig leben möchte, Gott gefallen will und nicht andersherum sein Leben selbstbestimmt lebt. Darf ich dich fragen, gibt es bei dir diese Betrübnis? Hast du auch diese tiefe Trauer und diesen tiefen Kummer über deine persönlichen Sünden und dein Versagen? Merkst du, dass du dafür verantwortlich bist, dass entweder das Fleisch dich motiviert zu dieser Sünde oder eben, wenn du in Heiligung lebst, der Geist Gottes? Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir verlernt haben und immer mehr verlernen, die Heiligkeit Gottes im Blick zu behalten. Und das zeigt sich in der höchsten Form in unserem Umgang mit Sünde. Ich will das demonstrieren. Ihr seht hier vorne ein Bild von einem Löwen. Und es ist kein Wunder, dass keiner von euch aufspringt und rausläuft aus Angst vor diesem Löwen. Weil es ist ja nur ein Bild, richtig? Aber was wäre, wenn jetzt ein Löwe da vorne reinkommt? Was würde passieren? Hier würde ein Raunen durch die Bank laufen und alle würden wahrscheinlich diesen Ausgang suchen. Ich bin der Erste, der daraus geht. Und diese Reaktion, ihr Lieben, die brauchen wir, wenn es um Sünde geht. Die Ernsthaftigkeit, der Tod, dein Tod, mein Tod steht hier auf dem Spiel. Es geht darum, dass wir Gott nicht gefallen, sondern uns selbst gefallen. Und genauso wie wenn wir erschrecken, wenn wir einem Löwen, einem echten Löwen gegenüberstehen, genau diese Reaktion braucht es gegenüber der Sünde. Fliehen, weg davon, weil es tödlich ist. Es bringt dich und mich um. Noch ein Zitat von John Owen, der Folgendes sagt: Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch ein wahrer Gläubiger sein kann, für den die Sünde nicht die größte Last, Mühe und der größte Kummer ist. Ich glaube, das ist das, was wir wieder neu lernen müssen. Dass die Last der Sünde wieder diese Intensität in unserem Leben hat, weil wir von Christus begeistert sind. Ihr Lieben, es hat ihn den Tod gekostet, uns von dieser Sünde freizumachen. Wie sollten wir noch in ihr leben? Und ich will uns ermutigen, da Schritt für Schritt zu wachsen. Wer Heiligung missachtet, verwirft Gott. Es ist sehr konsequent. Vielleicht fragst du dich, ja, ich stelle immer wieder fest, ich versage. Aber ich möchte dich ermutigen mit einer Skizze. Das ist die sogenannte Erkenntnisschere. Ja. Je mehr du wächst in der Gnade Gottes, umso mehr wirst du auch wachsen in der Sündenerkenntnis. Oder anders ausgedrückt, je intensiver und schwerer die Sündenerkenntnis in deinem Leben wiegt, umso größer wird Gottes Gnade in deinem Leben. Und das, ihr Lieben, ist ein ständiger Prozess, in dem wir ein Leben lang unterwegs sind. Und ihr merkt, wie das Kreuz immer größer wird in diesem Schaubild, deshalb, weil da, wo ich gefallen bin, zum Beispiel in meiner Ungeduld, da wende ich mich zum Kreuz. Christus hat das mir aufgezeigt. Und ich bekenne das und tue Buße und kehre um und danke Gott für seine Gnade. Diese Gnade verändert mich. Und es gibt mehrere Situationen, wo ich das lernen kann und Gott mir Möglichkeiten gibt, geduldig zu sein. Und dann im Laufe der Zeit falle ich wieder hinein und bin wieder ungeduldig mit meinen Kindern. Und diese Last wiegt viel schwerer als beim ersten Mal. Aber das Kreuz wird größer, weil ich wieder mich wende an Christus und sage, verändere mich. Danke, du hast mir diese Wegstrecke geholfen. Verändere du mich weiter. Gewinne immer mehr Raum in meinem Herzen. Und je mehr Sündenerkenntnis ich habe, desto mehr staune ich über die Gnade Gottes. Je mehr ich über die Gnade Gottes staune, desto schwerer wiegt die Sünde in meinem Leben. Und ein großes Problem der heutigen Zeit ist, dass man viel über Gnade spricht, aber Sünde sehr klein macht. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Du kannst nur so groß über die Gnade denken, inwiefern du auch verstehst, worin und wozu du Gnade am dringendsten nötig hast. Und ihr Lieben, hier heißt es zum Schluss in unserem Vers, dass Gott uns auch seinen Geist gegeben hat. Es ist der Geist der Wahrheit, der uns leitet in alle Wahrheit und uns verändern möchte. Und ich möchte uns ermutigen, über diese Aspekte der Heiligung nochmal neu nachzudenken. Strebst du nach einem heiligen Lebensstil? Hand aufs Herz. Ist das etwas, was dich im Alltag dominiert? Ist das deine Triebfeder? Ist das dein Motor? Und vielleicht ist es heute dran, neue Buße zu tun und zu sagen, ja, Herr, es gibt viel zu viele Sachen in meinem Leben, die du mir schon aufgezeigt hast, an denen ich festhalte. Ich komme wieder neu zu dir, zum Kreuz. Vergib mir und verändere du mich. Lehre mich durch dein Wort. Ich möchte lernen von dir und Schritt für Schritt verändert zu werden, weil ich dich liebe. Unser Problem ist nicht, dass wir oft nicht wissen, was Sünde ist in unserem Leben. Unser Problem ist zu sagen, ja, und das bringe ich jetzt konsequent zum Kreuz und lass mich von Christus verändern. Werde heute praktisch. Und vielleicht sitzt du hier und bist überhaupt gar nicht wiedergeboren. Du hast diese Rechtfertigung und Gotteskindschaft überhaupt noch gar nicht empfangen und kannst noch gar nicht heilig leben. Komm zu Jesus. Nimm das im Glauben an und er wird dich Schritt für Schritt verändern. Was für ein Vorrecht, dass wir nicht mehr so bleiben müssen, wie wir sind. Gott sei Dank. Meine Frau ist glücklich darüber, dass der Herr mich Schritt für Schritt verändert und sie kennt meine Fehler. Und wie wunderbar ist es, wenn Christus immer mehr sichtbar wird in deinem und in meinem Leben durch ein geheiligtes Leben. Hand aufs Herz. Strebst du nach einem heiligen Lebenswandel? Gottes Wille ist es, dass wir heilig leben, meine Heiligung. Der Feind der Heiligung ist meine sündige Begierde. Heiligung missachten ist Gott verwerfen. Amen.